Herzlich willkommen zu einer neuen Folge deines Wissenspodcasts Recht einfach erklärt. Mein Name ist Pierre-Lene Wittmann und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und das auch nach dieser etwas längeren Pause. In dieser Folge soll es um das Thema die Zukunft der Rechtsberatung gehen. Und wenn man sich mal so umhört im Rechtsmarkt, dann bekommt man das Gefühl, dass sich da etwas verändert, dass durch generative KI sich unsere Arbeit transformiert, dass unsere Arbeit als Anwälte sich verändern wird. Und ganz konkret, also mit KI-Tools können wir zum Beispiel Verträge generieren, wir können Verträge überprüfen, wir können mit Dokumenten kommunizieren, Dialoge führen. Beispiel MS 365 Copilot. Da gibt es allerhand Möglichkeiten, mit den Dokumenten zu interagieren. Und wie genau sich jetzt das Ganze auf unseren Beruf, auf den Rechtsmarkt auswirkt, das würde ich gerne mit meinem Gast Viktor von Essen besprechen. Und Viktor ist ebenfalls Anwalt, war lange Zeit in der Großkanzlei, hat jetzt das KI-Startup Libra gegründet und ja, freue mich sehr, dass er hier bei mir zu Gast ist und würde dich gerne bitten, dich auch mal ganz kurz vorzustellen.
Ganz herzlichen Dank, Pierre. Freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, Viktor von Essen, Jura studiert an der Bucerius Law School und in Oxford, dann 10 Jahre Anwalt gewesen für Streitbeilegung, unter anderem bei Freshfields, seit 2 Jahren Legal Tech Gründer und letztes Jahr im November habe ich Libra gegründet bei Merantex. Das ist ein KI-Venture-Studio in Berlin und seit April steht auch das Team. Wir sind 5 Personen, hälftig KI-Ingenieure, hälftig Juristen und wir bringen gerade unser erstes Produkt an den Markt.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, dich aus der Einheit der Großkanzlei zu lösen und ein Startup im Rechtsbereich zu gründen? Gab es da so bestimmte Punkte, die dich dazu bewegt haben, das Startup zu gründen?
Also ich war schon als Anwalt immer auch tech-affin, hatte auch noch Informatikkurse belegt. Und habe auch einzelne Projekte umgesetzt, habe dann allerdings festgestellt, dass sozusagen die Möglichkeiten innerhalb des Apparats begrenzt sind, weil man eben doch einen ganz normalen Alltag hat und im Prinzip nicht die Freiräume hat, die man als Legal-Tech-Unternehmer hat. Und dann habe ich entschieden, selbst zu gründen, mit der Ambition, selbst einen Beitrag leisten zu können. Mit einem eigenen Produkt und einer eigenen Company.
Und gab es auf dem Weg zu der Company bestimmte Hindernisse, bestimmte Hürden, bestimmte Herausforderungen, die du überwinden musstest? Also diese klassische Heldenreise?
Ja, also bei mir war es so, ich habe angefangen bei Entrepreneur First. Das ist ein Talent-Investor-Programm. Das ist wie so ein Speed-Dating-Programm für Gründer. Und zwar sind da hälftig Business-People drin und hälftig Ingenieure. Und die werden dann sozusagen gematcht. Man bekommt auch Unterstützung für die Gründung und für die Ideation. Und letztlich, was gab es für Herausforderungen? Zahlreiche. Also ich war ja aus einer klassischen Anwaltslaufbahn gekommen und ich hatte dann dort zum ersten Mal an einem Softwareprodukt gearbeitet, hatte zum ersten Mal mit einem Ingenieur gearbeitet, hatte zum ersten Mal ein Softwareprodukt am Markt verkauft und hatte zum ersten Mal einen Investment-Pitch gemacht. Also die Herausforderungen waren mannigfaltig.
Das sind alles Dinge, die man nicht an der Law School, an der Uni lernt.
An der Law School gab es Zusatzkurse in Wirtschaftswissenschaften, aber tatsächlich, meine Erfahrung ist, man muss durchexplorieren, man muss das umsetzen und ist dann learning by doing.
Was genau für Produkte oder Services baut ihr für den Rechtsmarkt?
Wir adressieren mittelständische Kanzleien und Unternehmen. Wir bieten denen eine KI-Infrastruktur. Das heißt, man bekommt bei uns ein Tool an die Hand, mit dem man KI explorieren kann und zwar in einem sicheren Umfeld, also es ist datenschutz- und berufsrechtskonform. Und es ist auch individualisierbar, das heißt, ich kann meine eigenen Dokumente hochladen und ich habe auch Zugriff auf eine Prompt-Library, die wir ausgearbeitet haben, eben für genau diese Anwälte. Und ich kann jetzt auch Custom-GPDs dort bauen, die auf juristische Arbeitsprodukte fokussiert sind.
Und jetzt gibt es ja verschiedene Modelle am Markt. Es gibt Claude von Anthropic, es gibt die Llama-Modelle, es gibt, wie wir alle wissen, auch die GPT-Modelle von OpenAI. Was sind das für Modelle, die ihr da einsetzt?
Eine Mischung, also bei uns kann man die Modelle auswählen und auch für unterschiedliche Aufgaben unterschiedliche Modelle einsetzen. Also Zum Beispiel für Zusammenfassungen kann ein anderes Modell eingesetzt werden als für Textgenerierung. Also wir sind insoweit agnostisch zu den einzelnen Large Language Models, aber sehr oft verwenden wir dann auch GPT-4.
Jetzt ist ja so, dass einer eurer Sprüche auf der Webseite, die ich gelesen habe, lautet: Anwälte, die KI nutzen werden in der Zukunft, werden nicht ersetzt, aber die Anwälte, die KI nutzen, werden diejenigen ersetzen, die es nicht tun. Das ist ja ein interessanter Spruch und den habe ich auch anderweitig in der Vergangenheit immer wieder auch mal gehört. Also viele sprechen auch davon, dass wir als Anwälte sozusagen in unseren Fähigkeiten augmentiert werden, erweitert werden, dass wir so eine Art Co-Piloten, Assistenten haben mit entsprechenden KI-Tools, die uns bestimmte Arbeitsprozesse abnehmen. Was siehst du denn aktuell, wenn du dir den Markt anschaust und die Pressemitteilung von Kanzleien, Großkanzleien insbesondere, die sagen, wir nutzen schon bestimmte KI-Tools, wie zum Beispiel Harvey oder wir bauen ein eigenes Sprachmodell. Also hat man da hat teilweise das Gefühl, dass die Kanzleien da schon sehr, sehr weit sind, ne, das schon wirklich für konkrete Use Cases einsetzen und diese Tools auch wirklich sinnvoll einsetzen können für ihre Arbeitsprozesse, für die anwaltlichen Aufgaben im weitesten Sinne. Was ist aber so das, was du beobachtest an, sozusagen an Problematiken beim Einsatz von KI? Gibt es da bestimmte Themen, wo du sagst, ne, das Thema Erklärbarkeit von KI oder KI-Kompetenz, gibt es da bestimmte Punkte, wo du sagst, das sind Themen, die man angehen muss und die eigentlich notwendig sind, damit man KI wirklich sinnvoll und effizient einsetzen kann?
Wir haben offensichtlich eine Situation, wo wir eine erste Ernüchterung erfahren. Es gibt sehr viel Anbieter am Markt. Es gibt sehr viele Pilotprojekte, die zum Teil schon durchgeführt wurden. Und wir stellen Verschiedenes fest. Zum einen erkennen wir, dass die Technik auch Grenzen hat aktuell. Das ist das Thema Akkuratheit. Dann verstehen wir nicht immer, wie die KI arbeitet. Das ist sehr schlecht, wenn man als Jurist die KI einsetzt. Man hat so ein Blackbox-Phänomen, kann sich nicht erklären, wie die KI zu einem bestimmten Ergebnis gelangt ist. Also damit ist eine Unsicherheit verbunden. Es ist so also ein fehlendes Vertrauen verbunden. Das ist auch dadurch geprägt, dass ich ein strenges regulatorisches Korsett habe, also 203 StGB und Datenschutzregelungen und auch der AI Act und auch IP-Recht ist besonders relevant und muss alles eingehalten werden. Ganz viele Anwälte, mit denen ich spreche, können, weil viele Tools da Fragen offen lassen, gar nicht ihre Mandantendaten hochladen. Und es gibt auch noch ein weiteres Thema im Bereich der Education, also dass sozusagen auch jene, die solche Tools haben und darauf Zugriff haben, die gar nicht richtig nutzen können, weil sozusagen noch eine Schulung stattfinden muss oder eine gewisse Exploration, dass man erstmal mit Freude promptet und das sozusagen Gegenstand seines Alltags macht und da auch eine Handreichung bekommt. Und viele Tools bieten da nicht ganz die Hilfestellung an, die man, glaube ich, benötigt. Also man wird als User damit unter doch allein gelassen oder es ist irgendwie doch irgendein anderer Kunde steht im Vordergrund und man findet nicht das vor, was man braucht. Ich glaube, was der Kunde braucht, ist Schulung und vor allem aber auch auf den Arbeitsbereich des Kunden zugeschnittene Prompts, Hilfestellungen, Instruktionsvideos, Custom GPTs und auch Templates, sodass man out of the box das Tool gleich auch einsetzen kann, ohne erst kompliziert Prompt Engineering lernen zu müssen.
Da ist es ja so, nach meinem Verständnis, dass ihr eine Lösung entwickelt habt, die im Prinzip schon auf so einer Prompt-Datenbank aufbaut, beziehungsweise Kunden auch die Möglichkeit gibt, sich sozusagen eine individuelle Prompt-Datenbank speziell auf ihren Use Case zugeschnitten anlegen kann. Und das heißt, Prompt Engineering ist eine notwendige und wichtige Fähigkeit, die man als Anwender von den Tools braucht. Aber ihr gibt sozusagen dem Nutzer zusätzliche Hilfestellung, die man jetzt zum Beispiel nicht hat, wenn man jetzt ganz, ganz plain, ganz einfach jetzt das ganz öffentlich verfügbare GPT-Modell nutzen würde und sich jetzt einen Account bei OpenAI einlegt, richtig?
Genau, also wir brechen es runter. Wir zum einen stellen wir sicher, dass Datenschutz und berufsrechtliche Vorgaben und andere Vorgaben gewahrt sind und haben da verschiedene Maßnahmen auch getroffen, als Grundvoraussetzung, dass man überhaupt ein Vertrauen bilden kann und das Tool verwenden kann. Das macht schon mal einen entscheidenden Unterschied. Der zweite Unterschied ist, dass wir den Kunden ansprechen, entgegenkommen, indem wir eben alles, was der oder die Anwältin braucht, sozusagen versuchen vorauszudenken und indem wir dann die Hilfestellung schon toolseitig anbieten, damit man das dann schneller einsetzen kann. Natürlich ist es auch ein iterativer Prozess. Also wir sind täglich in Interaktion mit unseren Kunden und entwickeln dann so auch unsere Prompt Library und unsere Template Library und unsere Custom GPDs. Und das Ziel ist, dass wir möglichst viel der Arbeitsbereiche der Anwälte damit abdecken.
Was wäre ein Beispiels-Use Case, den man mit euren Tools umsetzen kann?
Ja, also wir haben eine Datenschutzerklärung. Also ich habe die Aufgabe, als Anwalt eine Datenschutzerklärung zu entwerfen. Und bislang würde ich wahrscheinlich auf eine Template-Library zurückgreifen und das dann einzelfallspezifisch zusammentragen. Vielleicht habe ich auch No-Code oder Low-Code Unterstützung, also sprich ein Tool, ein Template-Generator alter Schule. Das ist dann immer noch mit Aufwand verbunden und mitunter recht zeitintensiv, weil ich praktisch nicht so ganz flüssig mit meiner Datenbank interagieren kann. Dann wird zum Beispiel ein Custom-GPT gebaut, welches eine Hilfestellung liefert, dass ich in kürzester Zeit eine Datenschutzerklärung entwerfen kann, indem ich einfach auf ein paar Fragen eingehe und die KI das dann zusammenstellt.
Jetzt ist es ja so, dass Anwälte gerne mit so einer Art hundertprozentigen Akkuratheit arbeiten möchten. Also wir wissen ja alle, Anwälte sind darauf bedacht, irgendwie möglichst wasserdichte Ergebnisse zu liefern. Also allein schon aufgrund der berufsrechtlichen Haftung. Aber das ist auch so ein bisschen so ein Qualitätssiegel von uns Anwälten, dass wir unseren Mandanten erstklassige Rechtsberatung anbieten wollen und umsetzen wollen. Jetzt ist es so, dass ich verstanden habe, dass man bei den KI-Tools, egal welche Tools das eigentlich sind, aufgrund der Mathematik, der Technik dahinter, eine hundertprozentige Akkuratheit nicht auf Anhieb hinbekommt. Also da muss man schon sozusagen einen richtigen Workflow eventuell kreieren, damit man da relativ nahe kommt. Und viele sprechen da auch davon, dass man sozusagen so eine 80-prozentig gute Lösung bekommt oder 80% rechtssicheren Output und 20% aber dafür verbleiben, für die menschliche Aufsicht, für den Review, für die weitere Ausarbeitung und Verbesserung des Outputs. Würdest du das auch so nach deiner Wahrnehmung bestätigen?
Ja, also grundsätzlich haben wir natürlich ein Thema, dass Halluzinationen vorkommen. Es gibt ja gerade eine jüngste Stanford-Studie, dass selbst bei Thomson Reuters 17% der Ergebnisse auf Halluzinationen beruhen. Und genau deshalb muss man hier besonders drauf achten. Die Ausgangsfrage bei dem Thema muss sein, was ist überhaupt der Vergleichsmaßstab? Also möchte ich 100% Akkuratheit im objektiven Sinne haben oder möchte ich mindestens genauso gut agieren können mit einem KI-Tool wie ein Mensch? Man müsste erstmal gucken, mit welcher Akkuratheit arbeitet ein Mensch im Durchschnitt. Die zweite Frage ist, was kann ich für Maßnahmen ergreifen, dass die Halluzinationen vermieden werden? Und da sind wir gerade in einem ganz aktuellen Projekt. Also wir bauen gerade eine Evaluation-Pipeline, sodass ich die KI-generierten Ergebnisse nochmal durch eine zweite KI gegenkontrollieren lasse. Da gibt es auch sehr spannende Entwicklungen. Und so kann man das dann entsprechend optimieren. Und wie du schon sagst, also es kommt dann auf die Komplexität der Aufgabe an, die die KI erledigen soll. Und aufgrund dessen adressieren wir sehr oft auch Backoffice-Aufgaben oder Paralegal-Aufgaben und mitunter auch weniger kernanwaltliche Aufgaben. Weil da die Komplexität niedriger ist und wir schon jetzt ganz hervorragende Ergebnisse erzielen können.
Also würdest du sagen, sitzt so die Makroebene, dass sich dieser Anwendungsbereich der KI-Tools in einem ersten Schritt insbesondere darauf beziehen wird, auf anwaltliche Aufgaben, die sehr repetitiver Art sind, die nicht allzu komplex sind, um sie technisch abzubilden, und dass für den Rechtsberater insbesondere dann der Bereich verbleibt oder der Bereich, sagen, in den Fokus gerückt wird, wo es darum geht, viel um strategisches Denken, komplexe Rechtsfälle und ja, Dokumentenerstellung, wo ein KI-Tool im Prinzip nur ganz bedingt eigentlich helfen kann, weil es nicht möglich ist, einen Trainingsdatensatz aufzubauen, der die, sagen, die Fallbearbeitung erleichtert.
Genau, also Stand heute ist definitiv, dass der Technik Grenzen gesetzt sind. Zum Beispiel kann die KI heute noch kein echtes Legal Reasoning machen. Also die KI oder die Large Language Models sind Stand heute, beruhen auf Wahrscheinlichkeitsberechnungen und berechnen, welche Wörter aufeinander folgen sollen. Und echtes Legal Reasoning ist da noch nicht drin enthalten, grundsätzlich. Das heißt, die kernanwaltliche Aufgabe und vor allem auch zwischenmenschliche oder menschliche Elemente, die ja ganz wichtig sind, gerade in der anwaltlichen Arbeit, mit der Gegenseite was ausverhandeln, Verhandlungspsychologie, auf den Menschen eingehen, ein menschliches, zwischenmenschliches Problem lösen. Das sind Aufgaben, die sind dem Menschen komplett vorbehalten und das wird auch so bleiben. Was die KI machen kann, ist, die KI kann bei manuellen Aufgaben unterstützen und da auch zum Teil sehr erheblich, wenn und soweit es denn einfach gelagerte Aufgaben sind.
Und wenn jetzt mal zum Beispiel mal so ein Blick ins Ausland wirst, also insbesondere so diese KI-Hubs USA, aber auch UK, beobachtest du da Anwendungsfälle oder Anbieter, die damit werben, dass man mit solchen Tools doch erhebliche Teile der anwaltlichen Aufgaben und letztlich dann auch der Rechtsberatung abbilden kann? Also gibt es da etwas, was es zum Beispiel noch nicht in Deutschland gibt, oder Studien, die darauf hinweisen?
Ja, also es gibt im Wesentlichen, kann man das so grob skizzieren, es gibt eine erste Welle an GenAI Legal Tech Tools, die sind oftmals etwa 22 an den Start gegangen, die im Wesentlichen horizontale Anwendungen darstellen. Das heißt, es ist zum Beispiel ein Q&A-Chatbot oder Document-Q&A-Tool. Und jetzt, was jetzt aktuell auch sehr deutlich in Erscheinung tritt, sind vertikalspezifischere Anwendungen. Also ich kann zum Beispiel mal zwei aus dem Litigation-Bereich nennen. Gibt es aktuell sehr starke Entwicklungen im Bereich der Personal Injury Claims in den USA durch EvenUp. Oder es gibt zum Beispiel in London ein neues Startup, ClaimSorted, die auch sich der Schadensregulierung angenommen haben. Und die gehen sozusagen vertikalspezifisch in den Markt rein. Das heißt, es ist kein Productivity-Tool mehr, sondern das sind dann eher Solution-Provider.
Was muss ich mir unter vertikalen Lösungen vorstellen? Weil ich habe diesen Begriff jetzt schon häufiger gehört, also Vertical Solutions. Aber und dass Kanzleien da teilweise auch darauf setzen, da auch großes Potenzial sehen. Aber es wird nirgendwo so richtig erklärt, was eigentlich eine vertikale Lösung ist. Mhm.
Ja. Also bleiben wir mal beim Beispiel EvenUp. EvenUp bietet als Arbeitsprodukt kein Softwareprodukt an, sondern sozusagen sogenannte Demand Package. Also bei Personal Injury Claims in den USA, die werden außergerichtlich beigelegt. Und zwar funktioniert das Verfahren wie folgt. Der Anspruchsinhaber macht ein Demand Package geltend, dann kommt die Gegenseite und auf der Grundlage gibt es dann meistens ein Settlement. Also im Regelfall. Und EvenUp hat sich Zugriff verschafft auf diese Dokumente und hat da eine KI-Pipeline gebaut, sodass sie unstrukturierte Daten, also eine unstrukturierte Patientenakte nehmen können, strukturieren können und dann ein sogenanntes Demand-Package KI-unterstützt generieren können. Und EvenUp verkauft dann diese Demand-Package, die 25% bessere Ergebnisse erzielen als ein durchschnittliches Demand-Package von einem Anwalt, der diese Lösung nicht einsetzt, und verkauft dann dieses Arbeitsprodukt, dieses Demand-Package an Anwälte. Das ist sozusagen ein vertikalspezifischer Ansatz, weil für diesen Einzelfall, für diesen einzelnen Use Case ein sehr spezifisches Arbeitsprodukt angeboten wird und nicht nur ein Softwareprodukt, was ich als Productivity-Tool einsetzen kann.
Und dieses Demand-Package, also wenn das der Anwalt bekommt, wie macht der dann von da aus weiter?
Der reicht es ein und führt dann auf der Grundlage das Verfahren.
Okay.
Und das funktioniert deshalb in USA, weil in USA ich nach Success-Fee abrechnen kann und wenn ich 25% höhere Settlements erreichen kann damit, dann habe ich ein Interesse, so ein Arbeitsprodukt zu kaufen. Also es ist ein sehr atypischer Sonderfall, denn normalerweise kaufen natürlich nicht Anwälte Schriftsätze von jemand anderes. Aber in dem Fall ist es sozusagen Even Up gelungen, da eine Lanze zu brechen. Ob das jetzt ein replizierbares Modell ist, wird sich noch zeigen, nicht notwendigerweise. Aber das wäre ein Beispiel für einen vertikalspezifischen Ansatz. Ein anderer vertikalspezifischer Ansatz ist natürlich eine Legal Service Provider Komponente, so wie Claim Sorted in London. Die übernehmen dann einfach das Problem als solches. Also die pitchen im Prinzip den Service, dass sie praktisch eine Schadensregulierung vornehmen, KI unterstützt. Die pitchen also kein Software-Tool, sondern die pitchen die Solution als solche.
Okay, spannend. Und würdest du, also ich meine, das traditionelle Geschäftsmodell von Kanzleien, das geht ja so über die Bank hinweg, von der Kleinkanzlei bis hin über die mittelständische Kanzlei bis hin zur Großkanzlei. Das Geschäftsmodell ist ja im Wesentlichen das Abrechnen auf der Stundenbasis. Jetzt gibt es natürlich auch immer wieder Projekte, wo man ein bestimmtes Budget vereinbart, Festpreisvereinbarungen trifft und bestimmte Arbeitspakete mit einem konkreten Preis versieht. Und der Trend geht ja dahin, dass immer mehr Festpreise vereinbart werden, dass das Stundenmodell jetzt gerade auch im Zusammenhang mit generativer KI, mit diesen technischen Lösungen auch eine Veränderung einhergeht. Und weil wenn man zum Beispiel sagt, naja, man ist produktiver, man kann effizienter arbeiten, man kann schneller zum Arbeitsergebnis kommen, dann muss man sich ja überlegen, wie passt man das Geschäftsmodell an? Und was ist so da deine Wahrnehmung? Also siehst du irgendwie, dass Kanzleien jetzt radikal schon ihre Geschäftsmodelle umstellen, auch also neue Preise, Preismodelle entwickeln, aber auch sich neue Geschäftsfelder überlegen, also überlegen, dass sie solche Tools nicht nur intern einsetzen für die eigene Fallbearbeitung, sondern diese Tools auch nach außen geben, zur Nutzung freigeben, wenn man so will, lizenzieren an die Mandanten, damit die Mandanten die Tools nutzen können, um sich beispielsweise selbst einen Arbeitsvertrag zu erstellen oder ein NDA oder eine Kooperationsvereinbarung. Ist das, was du wahrnimmst?
Also erstmal, insgesamt nehme ich wahr, dass da auf jeden Fall Druck vorhanden ist. Und zwar setzen die Unternehmen zunehmend die Kanzleien unter Druck. Also was man zum Beispiel jetzt jüngst erkennt, es gibt immer mehr auch Tools, die Unternehmen helfen, Anwaltsrechnungen zu überprüfen.
Okay.
Und zu kontrollieren. Dann gibt es auch konkrete Wahrnehmungen am Markt, dass Unternehmen selbst mit Tools bestimmte Aufgaben erledigen und die Kanzleien fragen, warum sie das Tool noch nicht einsetzen. Also da wird schon stärker darauf geachtet bei bestimmten Aufgaben, dass eben bestimmte stundenbasierte Abrechnungsmodelle nicht mehr haltbar sind. Und die Kanzleien sind da unter Druck. Habe ich jetzt konkret gesehen, dass die Kanzleien das schon über Nacht ihr komplettes Geschäftsmodell umgestellt haben? Nein, ich glaube, man muss differenzieren zwischen Best-of-Class-Arbeitsleistung, also eine Tailor-Made-Solution, also wie der Maßschneider von einem Anzug. Der wird nach Stunde weiterhin abrechnen. Und es gibt standardisierbarere Aufgaben, also zum Beispiel der Anzug von der Stange. Und umso standardisierbarer es ist, desto höher ist jetzt der Druck, praktisch mit vom Stundenabrechnungsmodell wegzukommen.
Wenn ich da gerade ganz kurz reinspringen kann, also wenn jetzt gerade das Beispiel mit dem Arbeitsvertrag, also wäre das dann für dich denkbar, dass jetzt die Kanzlei beispielsweise ein Tool bereitstellt, mit der man mehr oder weniger auf Knopfdruck sich bei Bedarf den Arbeitsvertrag ausstellen lassen kann. So. Dass dann der Anwalt im Prinzip dort reingeht und sagt, okay, ich gebe dir gegen eine bestimmte Gebühr, gebe ich dir diesen Arbeitsvertrag, keine große Gebühr unter Umständen, aber dass dann der Anwalt sagt, na okay, wenn du aber jetzt konkrete Fragen dazu hast oder Anpassungen erforderlich sind, aufgrund spezifischer Bedürfnisse des Mandanten, dass dann der Anwalt im Prinzip entsprechende Pricing-Modelle dann aufruft, die dann im Prinzip auch so das wieder einfangen, was man ursprünglich eigentlich mit dem Stundenmodell umsetzen konnte.
Also ich fand den Gedanken schon immer reizvoll. Ich habe aber Zweifel, ob das in der Praxis schon so umgesetzt wird aus verschiedenen Gründen. Das vielleicht noch zu dem Geschäftsmodell. Also der Gedanke ist hier, man gibt als Kanzlei dem Kunden ein Produkt, ein KI-unterstütztes Produkt, mit dem der Kunde selbst sich einen Vertrag generieren kann. Und nur als Eskalationsstufe kommt dann noch der Anwalt ins Spiel. Das ist natürlich erstmal eine kluge Idee, denn man kann die KI sich zu eigen machen und trotzdem noch als Eskalationsanwalt fungieren. Allerdings verliert man natürlich auch sozusagen erstmal die Mandatierungsoption, weil man ist ja dann nicht originär in die Vertragsgestaltung eingebunden. Nach meiner Übersicht ist es eher ein Theoretikum der Ansatz und in der Praxis habe ich selten Beispiele, also es gibt einzelne Marktteilnehmer, die das auch durchexplorieren und auch schon lange, das gab es auch schon mit No-Code, Low-Code-Solutions, dass die Kanzlei dann ihr Wissen in ein Tool überträgt und das Tool dann dem Kunden zur Verfügung stellt. Ich glaube, am Ende des Tages gibt es hier zwei Marktakzeptanzprobleme. Das erste Problem ist, dass der Anwalt gibt ungern diese Aufgabe originär ab. Und auch beim Kunden bin ich mir nicht sicher, ob der Kunde das akzeptiert, dass er einfach nur ein KI-generiertes Ergebnis hat, ob der Kunde nicht sowieso auch noch die Freigabe durch den Anwalt möchte. Das hängt am Ende des Tages natürlich auch von der Qualität dieser Tools ab. Ich denke mal, man kann das Modell natürlich auch umdrehen. Man könnte so ein Uber für Anwälte bauen. Das heißt, dass ich bin praktisch der Kunde. Ich habe praktisch ein Shopify-System oder ein Produkt, wo ich auf 90% meiner Rechtsfragen eine Antwort bekomme und 90% meiner Verträge damit generieren kann. Und ich entscheide dann zum Beispiel über eine Marktplatzkomponente, an welchen Anwalt ich das eskaliere. Also das wäre sozusagen der gleiche Gedanke, nur der Spieß umgedreht. Also beide Modelle sind total interessant, ist aber, glaube ich, noch eine Frühphase. Denn um dahin zu kommen, ist erstmal Grundbedingung, dass das Tool sehr performant ist. Das Tool muss so performant sein, dass praktisch die KI-generierte Leistung mit jener eines menschlichen Anwalts oder einer menschlichen Anwältin hochgradig vergleichbar ist. Und da sind noch Zwischenschritte erforderlich. Aber es gibt schon im Kleinen, gibt es schon auch erste Ergebnisse, dass solche Modelle funktionieren können. Also zum Beispiel tolle Ergebnisse gibt es von Frag einen Anwalt, dass da KI-generierte Ergebnisse zu 60% mehr Effizienz führen. Und das ist ja auch schon so ein bisschen dieser Grundgedanke, dass ich eine KI-generierte Antwort habe und erst als Eskalation wieder zum Menschen zurückgehe, zumindest dem Grunde nach. Und also das führt so ein bisschen zu dem Grundgedanken, dass ich halt immer mehr dann ein Rechtsberatungstool oder vergleichbar jetzt bauen kann, weil die KI eben so stark werden wird und zum Teil auch schon ist und dann immer mehr auch in diesen produktisierten Kategorien noch verstärkt denken kann und der menschliche Anwalt sozusagen dann auch erst als Eskalation hinzutreten muss. Das wird also schon kommen. Ich glaube aber aus den genannten Gründen, dass die Marktakzeptanz da noch nicht gegeben ist und auch die Technik ist, glaube ich, noch nicht so weit. Also das ist eher ein futuristischer Gedanke. Es gibt allerdings doch auch schon erste Signale, dass es auf die eine oder andere Art und Weise für den einen oder anderen Use Case bestimmt kommen wird.
Und abgesehen davon, welche Preismodelle berufsrechtlich zulässig sind, könnte man sich für die Zukunft so eine Art Productivity Fee vorstellen, also dass ich im Prinzip dafür bezahlt werde für meine Produktivität, für meine Effizienzsteigerung. Also sozusagen, ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich jetzt 10 Stunden an einem Vertrag gesessen habe, sondern weil ich dem Mandanten einen Vertrag in zum Beispiel 2 Stunden zur Verfügung stellen kann, dass ich dann diesen zeitlichen Vorsprung dadurch abbilde, indem ich so eine Art Productivity Fee verlange.
Also am Ende, ich glaube, dem Grunde nach wird man halt einfach weniger von diesem schablonenmäßig, ich rechne nach Stunde ab, sondern mehr in Richtung Value Billing gehen, offensichtlich. Und was immer man für ein Value generiert, und da kann auch ein Zeitfaktor relevant sein. Also wenn ich jetzt ganz schnell einen Vertrag brauche, der hinreichend komplex ist und KI unterstützt, bekomme ich das sofort und kein anderer Anwalt am Markt kann mir diesen Service bieten, dann bin ich unter Umständen auch bereit, dafür zu zahlen. Es ist nur bei realistischer Betrachtung, werden natürlich auch alle Konkurrenten auch mit so einem KI-Tool dann daherkommen können. Insofern gibt es da natürlich auch ein Risiko, dass es commoditized wird. Also sprich, dass ich den Differenzierungsfaktor, dass ich durch ein KI-Tool arbeite, da nicht lange aufrechterhalten kann. Also es ist jetzt vielleicht jetzt für Early Mover, kann es temporär ein Vorteil sein. Es wird allerdings auch viele Fast Follower geben und dann marginalisiert sich dieses Argument, dass ich habe ein KI-Tool, ich kann dir sofort den Vertrag bieten. Also es wird insgesamt wird der Preis eher nach unten gedrückt werden müssen.
Aber das, wo sich so im Prinzip so Spreu vom Weizen trennt, so sagt man das, meine ich, dass im Prinzip der Anwalt, der muss ja letztlich für das Arbeitsergebnis einstehen. Also er haftet ja letztlich dafür. Er muss ja dafür, genau, einstehen. So, das würde ja bedeuten, dass auch wenn man jetzt so eine Art Produktivitätssteigerung und erreichen könnte, man kommt schneller zum Arbeitsergebnis, man kann schnell ein Dokument generieren, dass er dann diese Review-Phase, die kann er nicht entfallen. Die muss ja trotzdem stattfinden. Das heißt, am Ende, also ne, dieses Thema Human Oversight letztlich, also wir brauchen ja letztlich immer auch dann den Anwalt, der da drüber schaut, der das sozusagen nochmal abnickt, der entsprechende Anpassungen vornimmt, wenn sie erforderlich sind. Zum Beispiel, wenn da bestimmte Regularien noch zu berücksichtigen sind, die dort nicht abgebildet sind. Das heißt, diese Produktivitätssteigerung, bin ich der Meinung, die wird sich in Grenzen halten. Also, weil letztlich werden ja auch alle Anwälte so ein bisschen mit dem Argument kommen, naja, wir können dir hier zwar eine Lösung, wir können dir ein Dokument bereitstellen, wo wir eventuell eine 70, 80-prozentige Wahrscheinlichkeit zusagen können, dass das Dokument rechtssicher ist, weil wir entsprechend solche Dokumente schon in der Vergangenheit tausende Mal gemacht haben. Aber um sicherzustellen, dass das Dokument wirklich rechtssicher ist, seinen Anforderungen entspricht, den gesetzlichen Anforderungen entspricht und so weiter, muss dann Anwalt nochmal draufschauen und muss den anpassen. Und das heißt, da wird es dann nochmal eine entsprechende weitere Schleife geben, Arbeitsschritte geben, bei der dann der Anwalt nur mit dem Mandanten sprechen muss, Abstimmungen stattfinden und so weiter, Anpassungen vorgenommen werden. Das heißt, diese Produktivitätssteigerung, die wird sich aus meiner Sicht noch so ein bisschen in Grenzen halten.
Also natürlich ist die Haftung total relevant. Also weil die Unternehmen brauchen natürlich auch Haftungssubjekte für bestimmte rechtliche Vorgänge, wie zum Beispiel für besonders sensible Verträge etc. Und genau deshalb, genau das wird dann natürlich auch eingepreist und wird ja auch eingepreist. Also zum Beispiel im Compliance, da habe ich ja, ist es ja besonders relevant, dass da auch Haftungssubjekte vorhanden sind, und das spiegelt sich auch im Preis nieder, und insoweit wird dieser Teil des Preises auch nicht sozusagen ohne weiteres modifiziert werden können. Wenn man jetzt mal einen Schritt tiefer geht, kann man natürlich hinterfragen, ob ich das Haftungsobjekt immer brauche. Also wenn ich jetzt, kann man ja sozusagen die Komplexität in drei Kategorien einteilen. Für die niedrigste Kategorie, also für standardisierbare Verträge, kann ja, also sowohl der Review einfach geschmälert werden, also den Zeitaufwand, den ich investieren muss, um diesen Review zu machen, wird reduziert und der Automatisierungsgrad wird eben nach oben geschoben. Plus, ich kann es sozusagen so optimieren, KI-seitig, ab einer bestimmten Zeit, dass dieses externe Haftungsobjekt vielleicht gar nicht mehr erforderlich ist, also gerade in Gesamtabwägung zu dem Preis, den das Ganze kostet. Das muss ich mir halt dann sehr genau einzelfallspezifisch überlegen. Aber ich gebe dir recht, also die Realität heute ist natürlich genau die, dass das Haftungsobjektargument oder dass jemand haftet und dafür einsteht und das auch nochmal überprüft, super wichtig ist bei rechtlichen Vorgängen.
Zum Abschluss, wenn du jetzt hier einem jungen Kollegen, junger Kollegin einen Tipp geben würdest, wie man sich auf die Zukunft der Rechtsberatung einstellen kann und vorbereiten kann, was würdest du sagen, was sind so die Fähigkeiten, was sind so die Skills, was sind so die Themen, mit dem sich gerade junge Kollegen, Kolleginnen beschäftigen sollten, damit sie Schritt halten können, weil die juristische Ausbildung, die ist jetzt aus meiner Sicht jetzt noch nicht allzu groß angepasst worden. Ich glaube, es gibt einige Universitäten, die teilweise auch schon so ein bisschen auf diese neue Welt vorbereiten. Aber ja, was würde zum Beispiel jetzt ein Berufseinsteigerin empfehlen, um da wirklich auch Schritt zu halten, um da auch so ein neues Mindset auch so zu entwickeln, was ja was ja für die Anwendung von KI extrem wichtig ist.
Also mit offenen Augen sich der neuen Technik nähern, Tools explorieren, prompten, Workshops und Ähnliches besuchen, Schulungen wahrnehmen. Es gibt ganz, ganz tolle neue Schulungsangebote in dem Bereich, sich dem Thema öffnen, aber auch mit offenen Augen in dem Sinne, dass man auch die Grenzen der Technik versteht und auch mit so eine Naivität auch ablegt und einfach auch versteht, was kann die Technik, aber was kann sie auch nicht.
Ja.
Und auch sozusagen das aus einer Gesamtperspektive erfasst. Also es ist hier nicht nur KI als Selbstzweck und KI als Standalone-Kriterium, sondern die KI ist ein technisches Novum, aber die ganze Infrastruktur drumherum muss ja auch noch angepasst werden. Das heißt, wenn ich jetzt neu in den Markt gehe, da wird jetzt nicht einfach ein KI-Tool on top irgendwo eingesetzt und der Rest automatisiert sich, sondern ich muss ja erstmal erfassen, wie denken überhaupt die Leute, was sind für Denk- und Arbeitsprozesse nötig, was ist da überhaupt für eine Datenqualität vorhanden, welche Software wird bislang eingesetzt, für welche Use Case funktioniert es, für welche Use Case funktioniert es nicht, wie reagiert eigentlich der Markt darauf, also was will der Mandant eigentlich, will der eine technisierte Beratung und ein Produkt oder will der halt wirklich den Anwalt sprechen, weil er ein ernsthaftes Rechtsproblem hat, was zwischenmenschlich geklärt werden muss. Und das ist ja sozusagen auch die Qualität des guten Anwalts, da dann eben herausragend zu performen. Und daran hat sich auch dem Grunde nach nichts geändert. Es ist halt einfach nur so, dass das Drumherum jetzt sozusagen anders oder anders aussehen wird oder schon zum Teil anders aussieht, als es bislang der Fall war, weil wir eine neue Technik haben. Und da kommt auch ein bisschen dieser Spruch her, KI wird Anwälte nicht ersetzen, aber Anwälte, die KI einsetzen, werden solche ersetzen, die es nicht tun. Das heißt, also einfach sich dem offen gegenüber nähern, aber auch mit einer gewissen Behutsamkeit. Das heißt, da auch nichts überhasten und sich so schrittweise annähern und sich davon auch wirklich dann unterstützen lassen, um dann noch ein besserer Anwalt werden zu können.
Das ist auch ein schönes Schlusswort. Dann haben wir hier den Slogan und die Aussage von eurer Webseite nochmal zum Ende aufgegriffen. Dann danke ich dir, Viktor, ganz herzlich für deine guten Einblicke in die Entwicklung, in diesen neuen Rechtsmarkt und die Zukunft der Rechtsberatung und auch deine guten Empfehlungen für die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, sich auf diese Zukunft vorzubereiten. Und wenn du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt konkrete Fragen hast, die wir jetzt in dem Podcast noch nicht beantwortet haben, dann kannst du dich gerne an Viktor und an mich wenden. Und wie immer verlinke ich in den Shownotes die entsprechenden Profile zu uns beiden. Und dann kannst du dich gerne melden, deine Fragen loswerden oder mit neuen Anregungen kommen. Vielleicht gibt es ja Themen, die dich besonders interessieren, wo wir dann, Viktor und ich, dann nochmal eine Folgeaufnahme machen können. Also schreib uns einfach an und ja, ich freue mich dann auch auf den Austausch. Und dir, Viktor, wie gesagt, nochmal vielen Dank für deine Zeit, für deine guten Antworten und
Ganz herzlichen Dank dir. Hat mir Spaß gemacht.